Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast war in seinem ersten Leben schon vieles. Postbeamter, Energetiker, Leistungssportler, Videoproduzent und selbstständig. Glücklicher zweifacher Familienvater. Doch 2016 wurde sein Leben auf den Kopf gestellt. Ich freue mich auf ein außergewöhnliches Gespräch mit Jörg Glasser. Herzlich willkommen.
Hallo.
Was ist 2016? Na, was war vor 2016? Machen wir es mal so. Wie war dein Leben vor 2016?
Naja, es war sehr aufregend. Ich habe schon in jungen Jahren mit Sport begonnen, habe dann den Radrennsport betrieben, habe dann Straßenrennen, das hat man immer so getaugt, habe dann gewechselt zu Extremsport und habe da eigentlich sehr viele Jahre, eigentlich nur dann, was mir Spaß gemacht hat. Ja, und dann habe ich gewechselt, eben auch in den Beruf, bin Energetiker geworden, war ja später dann auch Videoproduzent, beziehungsweise ja, habe auch für Fernsehen halt sehr viel gemacht. Und ja, 2016 ist dann eben ein Hirnabszess gekommen.
Das heißt, was genau ist da passiert?
Ein Hirnabszess, es soll schon länger bestanden haben. Das ist im Gehirn, hat sich das Abszess festgelegt und ist langsam gewachsen. Und ich habe das nicht gemerkt, am Anfang natürlich, lang nicht. Und dann praktisch, es war im Urlaub in Kroatien, ich war laufen und denke mir, heute irgendwie so schwere Beine, irgendwie geht es überhaupt nicht. Dann habe ich gesagt, boah, ich muss mich jetzt hinlegen und bin eigentlich praktisch von dort weg nicht mehr aufgestanden. Das Abszess ist im Thalamus gesessen und der Thalamus ist die Steuerzentrale für den Körper und für den Geist, also für alles. Und das war das, ja, Blöde kann man sagen, weil ich habe nicht nur dann irgendwas am Fußbruch und dann muss ich ein Bein trainieren oder was auch immer, sondern ich habe wirklich von Null anfangen müssen. Wahnsinn. Und das war dann, ja.
Das heißt, hast du quasi hinlegen müssen und dann kam die Rettung oder darf ich sagen, wie es weitergegangen ist?
Nein, zuerst habe ich gedacht, ich habe ein Grippe oder irgendein und haben mich ins Auto dann hingelegt. Wir sind dann, waren dann einen Tag vor den Heim gefahren, sind dann nach Hause gefahren, ich halt nur gelegen drinnen, habe mich dann gerade irgendwie mühsam raufgeschleppt in die Wohnung und habe mich dort auch wieder hingelegt. Und man denkt nicht auf ein Hirnabszess oder an irgendwas, dass das so etwas Gravierendes ist. Und nach zwei Tagen aber, da habe ich dann so verwirrte Antworten gegeben. Ich habe nichts gegessen, nichts getrunken, absolut nichts. Ich habe nicht mehr reagiert richtig. Aber wie ich dann begonnen habe, verwirrte Antworten zu geben, hat meine Lebensgefährtin damals den Notarzt geholt, das war Ostersonntag, und hat mir halt, ja, die haben auch noch ziemlich lange herumgetan, und dann haben wir gesagt, nein, nichts, aus, packst mich zusammen und Krankenhaus, das hat keinen Sinn mehr. Und dann sind wir halt reingefahren und alle Untersuchungen, alle möglichen halt, bis zum MR und alles, und dann ist festgestanden eben Hirnabszess. Ich habe das alles nicht mehr mitgekriegt. Ich habe das schon phasenweise Untersuchungen mitbekommen, aber ja.
Warst du bewusstlos oder
nein, nicht aufnahmefähig, okay. Wie gesagt, ich war dann natürlich schon, ich bin immer schwächer geworden und natürlich ist mir dann, ich wollte nur Augen zu und schlafen. Ich wollte nur schlafen. Und das war halt dann, ja, ich weiß nicht, ich habe auf einmal dann, es ist ja alles in mir ausgeschalten. Ich bin ja wie ausgeschalten worden durch das Hirnabszess. Und dadurch, ich habe auf nichts reagieren können, beziehungsweise reagieren schon, aber ich habe keine Gedanken an vorher oder Gedanken in die Zukunft haben können. Wobei eine halbe Stunde schon weit die Zukunft war. Der nächste Tag, der hat gar nicht mehr existiert. Und auch genauso gut Vergangenheit. Ich hätte nicht sagen können, was war gestern, was war. Ich habe nur mehr reagiert, wenn ein Arzt gekommen ist und ich bin irgendwas gefragt worden, habe ich antworten können. Ja. Und das ist dann die folgenden, ja, Monate eigentlich so weitergegangen. Mhm. Und ja.
Jetzt kurz für die Nichtmediziner, was ist ein Gehirnabszess? Weil ein Schlaganfall verstehe ich. Was genau ist ein Gehirnabszess? Wie kann man sich das vorstellen? Jetzt ist Leipel erklärt für Nichtmediziner.
Ja, wenn es kann. Ja. Ein Hirnabszess ist ein Abszess, hat man normalerweise, es kann da auf der Haut, geht der Abszess auf, das schwillt an und das wird voll eiter und das kennt jeder fast. Und das Gleiche habe ich aber innen im Gehirn drin gehabt. Das, und dadurch, dass es gewachsen ist und größer geworden ist und durch diese Entzündung hat sich ein Ödem gebildet und dadurch sind wichtige Regionen im Gehirn gestört worden, beziehungsweise man kann fast sagen, abtötet worden oder wie immer, je nachdem. Und das ist halt so blöd bei mir am Thalamus gesessen, der wirklich den ganzen Körper steuert. Und dort hat das halt immer mehr in kürzester Zeit. Im Nachhinein muss ich sagen, ich kann vielleicht ansatzweise verschiedene Sachen Monate vorher schon verstehen, warum ich, was ich, wie ich dort Bewegung oder irgendwas, ja, oder auch im Denken. Ein damaliger Angestellter von mir, der hat noch ungefähr 2-3 Monate vorher zu mir gesagt, Jörg, ich verstehe deine Entscheidungen nicht. Und für mich hat es nur eine gegeben. Und okay, das war meine Entscheidung, aber das Umfeld hat es uns verstanden, aber ich habe gar nicht mehr mitgekriegt, das Umfeld, dass das oder meine Entscheidung hinterfragt, wie ist das, was sind da Konsequenzen oder wie. Und ja, das Hirnabzess ist halt in dem Fall gewachsen und dadurch, dass es am Thalamus gesessen ist, hat man sehr lang mit der Operation gewartet, weil man das sehr tief durch muss.
Okay. Das wollte ich gerade fragen. Das heißt, dann im Krankenhaus quasi kam dann die Diagnose?
Ja, genau. Im Krankenhaus war die Diagnose dann und man hat mich dann in erster Linie einmal mit Antibiotika auf gut Glück behandelt. Weil man weiß ja nicht, was für ein Erreger das Abzess verursacht hat. Jetzt hat man halt nur grob einmal aus Erfahrung oder anderen Fällen gewusst, das können wir nehmen. Und ich habe von dem ersten Tag weg, 5 Monate lang, ich habe das halt in Infusionen nicht mehr gekriegt. Ich war quasi rund um die Uhr, also 5-mal, und das waren 3 Flaschen, 5-mal am Tag. Eine hat ungefähr eine Stunde gedauert, also ich war fast rund um die Uhr angehängt. Also das war wie eine Chemotherapie. Also ich war nach 5 Monaten, ja, das...
Als dann quasi der Arzt mit der Diagnose kam, was war so deine erste, hast du noch eine Erinnerung quasi, deine erste Reaktion oder deine ersten Gedanken dazu? Oder hast du schon vermutet aufgrund der Geschichte, was war?
Nein, ich habe gar nicht nachgedacht drüber. Ich bin nur gelegen und habe nicht nachdenken können drüber. Hirnabzess, okay. Ich konnte das überhaupt nicht, ich habe das nachher erst lernen müssen. Ich war ja Energetiker, habe mich sehr mit den Energieströmen im Körper befasst. Ich habe alles neu lernen müssen. Und gleich dort, okay, Abzess, ist halt ein Abzess. Mein Gott, ich liege auf einer Intensivstation, habe ich gewusst, aber war mir wurscht. Ist halt so.
Hast du an Sterben gedacht damals?
Nein, überhaupt nicht. Das war halt, also, ich sage einmal, man hat ein paar Monate nicht gewusst, ob ich es überlebe oder nicht. Das war völlig, man hat es nicht sagen können. Aber man hat es mir nicht gesagt. Aber mir war völlig klar, ich werde leben. Ja? Auch wenn ich gestorben wäre, wäre egal gewesen. Aber für mich selber war das so, ich will leben. Ich will. Das Problem war dann halt natürlich, das Ödem ist in den ersten 2 Monaten, nach 2,5 Monaten ist operiert worden und diese ersten 2,5 Monate ist das Ödem immer weiter gewachsen. Und ich habe dann eigentlich eh schon in der Intensivstation, ich habe dann eine Halbseitenlähmung gehabt, also ich habe es noch immer, aber man sieht fast nichts mehr davon. Ich habe normal gegessen die ersten Tage noch und dann auf einmal habe ich die Gabel nicht mehr halten können. Ich habe nichts mehr schneiden können. Und habe ich gedacht, jetzt ist es nicht mehr gut. Das so viel habe ich denken können. Dann habe ich nur mehr einen Löffel gerade in der linken Hand, gerade irgendwie habe ich noch was halten können und versucht. Dann wollten mir die Krankenschwestern, die wollten mir da das Fleisch geben oder irgendwas, was halt geschnitten gehört, die wollten mir das. Habe ich gesagt, nein, will ich nicht. Auch wenn ich es nicht kann, ich will es selber essen. Das war das erste, eigentlich der erste Ding, wo ich gesagt habe, okay, dann habe ich die Gabel genommen, habe das reingestochen. Ich habe das nicht schneiden können, aber dann habe ich halt abbissen. Dann beiße ich so lange ab, bis ich wieder schneiden kann. Und habe halt mit dem Löffel und Gabel in der linken Hand gerade noch irgendwie das halt zu mir genommen. Und habe gewusst, erstmögliche Möglichkeit werde nutzen, wann ich wieder irgendwie noch was halten kann, dass ich Schneien anfange. Dass ich das wieder, ja, das hat halt ein paar Monate gedauert.
Du hast es vorher gerade gesagt, es war einige Monate nicht klar, ob du es quasi überleben wirst, aber man hat es dir nicht gesagt.
Ja, ich hätte es auch nicht verstanden. Es hätte keinen Sinn gehabt.
An Sterben hast du ja nicht gedacht, hast du gerade vorher gesagt. Aber hast du irgendwie einschätzen können, wie das aus allem ausgehen könnte? Du hast von Halbseitenlähmung schon gesprochen. Was wären damals theoretisch die Optionen gewesen? Also du hättest nicht überleben können, hättest im Rollstuhl auch landen können. Was hätte eigentlich passieren können theoretisch noch, medizinisch?
Es hat sich für mich die Frage in keinster Weise gestellt, weil es überhaupt nicht, ich hätte es nicht einmal denken können, dass sich die Frage gestellt hat. Das war unmöglich. Die Option, es war dann schon, ich habe ja Wochen gebraucht, dass ich mich aufrichten kann. Ich habe dann wieder Wochen gebraucht, bis ich fürs aus dem Bett oder beziehungsweise einfach nur, das war ein arger Moment, wo da habe ich von der Physiotherapie, die hat einen Rollstuhl besorgt und ich habe lernen müssen, aus dem Bett in den Rollstuhl kommen. Weil gehen, es war unmöglich. Ist es nicht gegangen. Aber um ein bisschen komfortabel zu sein, dass man dumm kommt, habe ich das lernen müssen. Aber ich habe Wochen gebraucht, bis ich mich überhaupt aufrichten habe können. Und das Problem war der Schwindel. Der Hirnabszess hat natürlich enormen Schwindel verursacht.
Vor oder nach der Operation, entschuldige?
Vorher schon.
Okay.
Ja, deswegen habe ich mir hinlegen müssen. Das einzige Hinlegen, und das ist ja das Gesamte von einem Hirnabszess oder was bei mir halt die Stellen, die betroffen waren. Ich habe, wie soll man sagen, Propriozeption. Das ist die Tiefensensibilität. Ja? Die ist in mir völlig abhanden gekommen. Also, wenn ich meine Hand ausstrecke, habe ich nicht gewusst, wo das da meine Hand aufhört. Ja? Wenn ich wohin gegriffen habe, habe ich keine Ahnung gehabt, ja? wie weit das weg ist. Ich habe kein Distanzgefühl gehabt. Das ist einzig liegen, das war das Sicherste. Und das Hirnabszess hat eben alles ausgeschalten, dass ich ja liegen bleibe. Dass mir nicht noch mehr passiert.
Wahnsinn. Das heißt, dann kam die Operation, die wird ja unter Vollnarkose wahrscheinlich gewesen sein?
Nein. Die ist das war schon nach 2,5 Monaten, da habe ich wieder angefangen, wie soll ich sagen, versucht nachzudenken über manche Vorgänge, aber ich habe es gar nicht hinterfragt. Ich habe alles genommen, wie es war.
Aber vor der OP noch jetzt?
Vor der OP oder die Vorbereitung auf die OP war ja schon arg. Ich bin dann in ein Zimmer gekommen und da wird dann ein Gestell aufgestellt, ein Eisengestell. Also mir ist vorgekommen wie im Mittelalter. Dann, weil da oben keine Nerven sind, das wird dann, wie wenn man einen Stock nimmt und in einen Schraubzwinger mit so Schrauben eindreht, den Christbaum zum Beispiel, so wird der Kopf, zack, zack, ich habe da oben nur zwei Narben und hinten auch, wo das einfach reingeschraubt worden ist.
In den Knochen?
In den Knochen, dass der Kopf dann mit so einem Gestell richtig fixiert werden kann. Und ich denke mir, okay, da kommt mir ein Gestell rein, da sind nur Schrauben dran. Ich bin mir wie ein Christbaum vorgekommen und der schraubt das einfach rein, ohne Narkose oder was, eben weil da keine Nerven sind. Und hat nichts, nicht weder und nichts. Das Blut ist ein bisschen runtergeronnen und er hat mir schon gesagt, der Arzt, dass das bei vollem Bewusstsein passieren wird.
Warum eigentlich?
Warum? Der muss ja in. Also ich habe da ein Bohrloch, der Knochen ist aufgebrochen worden. Und wenn er reinfährt, es ist während der Operation, ist einer vor mir gesessen und der hat ständig mit mir geredet. Und hätte er irgendein Areal erreicht, wo er das Sprachzentrum stört, dann hätte man das sofort gemerkt.
Okay.
Und ich glaube, die Operation hat 45-50 Minuten, wo er direkt drinnen gearbeitet hat, dauert. Und in der Zeit haben wir eigentlich fast hat er Belangloses, ja. Er hat halt über Familie, über das, einfach belanglose Sachen, einfach, dass man redet. Und das war halt, ja, allein das Aufbrechen vom Knochen. Ich bin gelegen, ich habe ja nicht gewusst, was wirklich alles passieren wird oder wie das vor sich geht. Aber das war, man hat irgendwie die Assoziation gehabt, immer beim Schlachthof, und da wird halt auch bum, 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 und da wird halt wirklich, das hat gekrocht und dann scheppert das. Und man kriegt es aber gar nicht mit, dass man das ja selber eigentlich ist.
Das heißt, die Operation dann, und hat sich dann quasi, jetzt, ich versuche nur mir ein Bild zu machen, jetzt quasi, OP ist vorbei, der Arzt sagt, so ist OP vorbei, Sie haben es überstanden, mehr oder weniger, die Operation zumindest. Ja. Hast du dann in dem Moment irgendwie was gemerkt oder gespürt, dass jetzt irgendwas anders ist? Oder war es für dich der Eindruck, 10 Minuten vor der OP und eine Stunde nach der OP von der Eigenwahrnehmung noch die gleiche? Oder
war da anders? War die gleiche. Also die OP hat eigentlich für mich nichts verändert. Es war ein kleines Problem bei der OP. Das Hirnabszess war schon so lang, das hat schon so lange bestanden, dass es nicht mehr flüssig war, sondern es war gelartig. Und das haben sie nicht rausgebracht. Also es ist nach wie vor ein Teil noch drinnen, weil es einfach nicht, haben es nicht rausgekriegt. Und normalerweise wird eine Drainage gelegt und das wird offen lassen und dann wird, Tage, Wochen, wird das immer wieder, dass das rausrinnen kann. Ja? Bei mir haben sie es gleich wieder zugemacht, weil sie gesehen haben, da geht nichts mehr, da kommt nichts. Und ja, wie gesagt, nachdenken, ob ich nicht können drüber, okay, da ist noch was drin, auch wurscht.
Ja. Okay. Und wie ging es dann nach der OP weiter?
Ja, nach der OP, da war natürlich die Hoffnung, nicht von mir, von den anderen, dass die OP mir so viel helfen wird. Und ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, ob mir die OP helfen wird oder nicht. Oder ich hab halt, okay, operiert worden. Vielleicht wird es gut, vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Es hat sich nicht viel geändert. Es waren.
Warum eigentlich nicht? Darf ich jetzt als Nicht-Mediziner, warum jetzt nicht? Ein Großteil war draußen von dem Abszess?
Es hat eins verändert. Es ist das Ödem nicht mehr weiter geschwollen, weil es diese Entzündung, das haben sie stoppen können. Ja? Aber das Ödem, das hat ziemlich lang gebraucht, bis es wieder kleiner geworden ist. Und da war die Hoffnung natürlich, dass möglichst viele Synapsen und dass sie die wieder gleich erholen. Aber es war halt doch recht viel betroffen. Und es hat sich deswegen in der ersten Zeit nichts, für mich wahrnehmbar nichts getan. Ja, im Gegenteil, ich habe dort schon über 2 Monate, also 1 Monat Intensivstation, 1,5 Monate war ich dann auf einer quasi Reha-Normalstation. Ich habe dort schon trainiert und dann, was mir möglich war. Ja. Ich habe maximal 30 Minuten am Tag wirklich was arbeiten können.
Was zum Beispiel? Was
hast du gemacht? Da ist die Ergotherapeutin gekommen. Und gut, das war nach der Operation. Dort haben wir zum Beispiel Solitär. Das ist so ein Spiel aus Holz. Das habe ich selber müssen aussägen. Und das mit der Lähmung, das war, um wieder irgendwie das Greifen und so wieder besser hinzukriegen. Und die Löcher reinbohren, die kleinen Stabler habe ich abschneiden müssen. Und das habe ich heute noch daheim stehen. Und das ist mit dem Spiel nach wie vor noch, weil das gleichzeitig dann auch eine Therapie für mich ist. Dieses logische Denken und vor allem das weiterführende Denken, das fällt mir. Und das habe ich mit dem Spiel, das trainiere ich heute noch. Und ja, geht zwar, aber da tue ich mich nur mehr schwer. Und ja.
Das heißt, du warst auch in der Zeit nach der OP noch sehr, jetzt im Moment, jetzt ohne das Wort Achtsamkeitssorge, aber einfach nicht, du hast jetzt nicht über Zukunft nachgedacht, war auch nicht über Vergangenheit, du hast einfach gemacht und dich treiben lassen, ist vielleicht falsch, oder hast dir was getan?
Nein, treiben nicht.
Aber du hast jetzt nicht großartig in die Zukunft.
Kann ich heute noch nicht.
Okay.
Das war vielleicht aber, ist vielleicht sogar der wesentlichste Lernfaktor in dem Ganzen gewesen. Ich habe das Jahr, 1,5 Jahre davor, habe ich gesagt, ich kann nicht mehr im Hier und Jetzt leben. Ich kann nicht mehr im Jetzt. Ich muss nur mehr Termine und dorthin und dahin und morgen ist das Interview oder. Ich kann nicht mehr einfach mehr sitzen und das Jetzt genießen. Ja? Unmöglich. Und ich habe es auch trotz meines ganzen Wissens, und ich habe ja sehr viel gemacht vorher, Bewusstseinsbilder und so weiter, habe ich es nicht geschafft, in das Hier und Jetzt zu kommen. Und ich habe gesagt, das war ein Jahr vorher, ich brauche halt einmal ein Jahr Auszeit, aber nicht irgendwo Urlaub fahren, 2 Wochen und dann ist gut, sondern ich brauche ein Jahr. Nur wer gibt da ein Jahr? In der heutigen Wirtschaft, es gibt ja keinen, du bist ja gesund, was brauchst du ein Jahr? Ja? Aber damals hätte ich wirklich was tun müssen, dass ich mir das Jahr nehme, weil es hilft nichts, weil jetzt habe ich es Hirnabszess gehabt. Jetzt habe ich es auf einmal gekriegt. Ich habe gesagt immer, ich kann nicht, es geht nicht, ja? Familie, Job, so viele Pflichten, ja? Ich kann nicht. Ein Jahr später habe ich es können. Da ist mir es aber aufgezwungen worden.
Du hast müssen quasi.
Ich habe müssen, ja, genau.
Ja. Wie ging, also jetzt kannst du dich noch erinnern, wie ging in der Zeit, quasi vor der OP, nach der OP, jetzt deine, du hast Familie auch erwähnt, Familie und Freunde mit dir um? Ich meine, das ist auch für, wenn die Freunde und Familie wissen, okay, der Mann, der Papa, der beste Freund überlebt es vielleicht nicht. War das für dich, waren die für dich Stützer oder war dann auch eher, auf eher Belastung, wenn die quasi in Angst und vielleicht Traurigkeit bei dir waren? Oder wie gingen die mit dir um in der Zeit?
Also ich sage jetzt einmal nur, was die Krankenhauszeit, diese 5 Monate betrifft. Bei der bleibe ich einmal. Es hat ja eigentlich niemand gewusst, weil ja von einem Tag auf den nächsten war mein Handy quasi tot und mir hat es nicht mehr gegeben. Und es ist zwar noch immer geschaut worden, wer ist da oder wer ruft an oder und so weiter, aber es hat niemand gewusst eigentlich. Erst nach und nach dann, so sind dann die engsten Freunde, engeren, die sind dann halt, haben es dann schon erfahren natürlich, aber es haben im Endeffekt sehr wenig Leute gewusst. Und einer meiner ersten Radl-Kollegen, der Fell Niki, der Fröhlich Heinz, die sind dann sogar ins Spital gekommen, sondern auch ein paar andere sind auch noch gekommen und die haben mich dort besucht. Für mich war es schon sehr gut, also sehr schön. Ich habe nicht viel tun können. Ich habe, wie gesagt, ich habe meine Energie für den Tag eigentlich in meiner halben Stunde Rehabilitation, was ich gehabt habe, schon verbraucht gehabt und war dadurch nicht wirklich aufnahmefähig, aber ich habe nur aufs Gegenüber immer reagieren können und ich habe natürlich fürchterlich aufgeschaut. Ich war zwar kilomäßig nicht schwerer, aber die Antibiotika und die ganzen Medikamente, die haben mich aufgebläht. Ich habe ausgeschaut, dann bin ich, habe ich meinen Kopf rasieren müssen wegen der Operation und alles. Und ich war kein schöner Anblick. Also ist auch für sie nicht leicht gewesen, in ein Krankenhaus zu gehen und dann ja, mir gegenüber. Aber das war ganz toll, dass immer wieder gekommen sind und das hat mich dann schon, ich habe halt sehr wenig Besuch im Endeffekt vertragen. Ja. Also es sind alles zusammen, ich weiß nicht, ob 7, 8 Leute insgesamt verschiedene gekommen sind.
Die Reha war dann quasi auf diese halbe Stunde, hast du gemeint am Anfang, die Energie schon ziemlich, ja, ziemlich verbraucht auch. Dann gab es in dieser Zeit, das nach der OP, auch wenn du es nicht an die Zukunft noch gedacht hast, großartig. Aber wie ging es denn? Also gab es da auch mal Zweifel, ganz ehrlich, Traurigkeit, Zweifel, schaffe ich das jetzt oder eben ans Aufgeben gedacht?
Nein, ans Aufgeben denkt man nie, also ich überhaupt nicht. Und das war wahrscheinlich einer der wichtigsten Wesenszüge, dass ich schon in jungen Jahren gelernt habe, ich wollte nicht nie aufgeben. Ich weiß noch, wie ich Radlfahren angefangen habe. Da gibt es die Woltendorfer Hauptstraßen. Die ist am Anfang recht steil. Und da bin ich aufgefahren. Zuerst bin ich halt 100 Meter gekommen. Und mein größtes Ding war, von der Schule heim und jeden Tag einmal probieren und so weit wie ich komme. Und wie ich ganz durch aufgefahren haben können, habe ich gesagt, jetzt fahre ich am Schöckl. Ich habe nicht aufgegeben, auch wenn es lang gedauert hat. Und dieser Wesenszug ist mir dann natürlich später, gerade auch beim Radlfahren, ich habe die ärgsten und widrigsten Bedingungen gehabt. Ich war ein Schlechtwetterspezialist, weil mir das nichts ausgemacht hat. Das war mir wurscht. Es ist mir jeder andere, ach, Schlechtwetter, Regen und Sturm und was weiß ich was. Ja. Ein Radlrennen ist oft schwierig zum Fahren in solche Bedingungen. Ich habe mich taugt, weil ich gewusst habe, da fallen schon mal 50% schon weg. Und ja, und der Wesenszug war dann halt schon ganz entscheidend, nie aufgeben.
Aber gab es dann während der Therapie, bei den Dingen, die dann nach der OP waren, auch einmal Rückschläge, wo du irgendwie sagst, okay, das konnte ich gestern noch, heute ging es nicht mehr. Gab es Rückschläge auch? Oder ging es konstant weiter?
Nein, es ist eigentlich konstant weitergegangen, aber in ganz kleinen Schritten. Und das war am Anfang halt sehr, sehr schwierig. Ich habe Monate gebraucht, um ein paar Meter gehen zu können. Und da, wenn du einen Tag 1 Meter gehst und am nächsten Tag 1,10 Meter, und das dauert aber Wochen, bis du 10 cm mehr schaffst wieder, das merkst du nicht. Ja? Oder kleine Sachen, die merkst du einfach nicht, die kannst du selber nicht wahrnehmen. Da war ganz wichtig die Wahrnehmung von außen, und sehr gut war, das hat mir sehr geholfen, die Wahrnehmung von außen von Menschen, die mich zum Beispiel alle 1, 2, 3 Monate gesehen haben. Die haben auf einmal gesagt, bah, das tust du schon wieder oder das kannst du schon wieder. Aha, das kann ich wirklich wieder. Ja, das waren oft kleinste Dinge. Ja. Die fallen dann selber gar nicht auf. Es war mir klar, immer weiter trainieren. Üben, 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 üben. Und das war ja dann auch das Gehen lernen. Also es war ganz wichtig für mich, ich habe gewusst, ich möchte wieder gehen lernen. Weil ich bin immer nur im Rollstuhl umgefahren. Und das war noch auf der Intensivstation, das war so eine Begebenheit. Ich bin drin gelegen und ich habe mich nicht einmal umdrehen oder auf die Seite legen können. Also wenn ich auf die Seite, man kann nicht immer gleich liegen, da habe ich eine Krankenschwester oder einen Pfleger rufen müssen, und damit er mir einmal ein bisschen umlegt, dass ich mal eine andere Lagerung habe. Und liege drin, und irgendwann nach ein paar Tagen denke ich mir, irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss aufs Klo, ich muss aufs WC. Aber wie tue ich denn jetzt? Und ich habe keine Ahnung gehabt. Ich habe probiert, ich kann mir gerade meine Hand habe ich gerade so hochheben können. Man weiß nichts. Man liegt da und man kann nicht, und ich habe nicht einmal nachdenken können, wie könnte ich das machen. Ja? Ich habe dann irgendwie, ich habe ja kein Gefühl auch nicht gehabt, aber so viel habe ich dann gehabt, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich liege jetzt, ich war am WC. Ja? Keine Ahnung. Und dann, das war ganz toll, da war ein Pfleger war das auf der Intensivstation, und der war da, wie er gekommen ist, sage ich halt, tut mir leid, aber ich glaube, ich hätte aufs WC müssen. Oh, kein Problem, sage ich. Kein Problem, okay. Aber inwiefern? Oder ja, bam. Der hat mich gepackt, hat das lang gemacht, hat mich und dann habe ich gesehen, ich trage eine Windel. Das habe ich überhaupt nicht registriert. Dann habe ich gesehen, oh, ich habe da einen Ausgang. Also ich habe groß habe ich die Windel gehabt und für klein habe ich einen Ausgang gehabt. Ich habe das gar nicht gewusst. Das habe ich erst viel später registriert, dass ich sowas überhaupt habe. Und der hat mich dort allein, ich bin wie ein Baby gewickelt worden und fertig, das war's. Und dann habe ich gesagt, tut mir leid, habe ich gesagt, dass ich so Umstände mache. Nein, das ist völlig normal, machen Sie sich keine Sorgen, das passt schon. Und der hat dann viel Ängste oder Sorgen oder irgendwie Bedenken von einem genommen, wo man eigentlich gar nicht damit umgehen kann. Einfach mit Rücken Windel, das ist, da denkt überhaupt niemand dran.
Gab es irgend so einen Fortschritt, wo du sagst, oder gab es einen Moment, wo du irgendwie bewusst, wo du gemeint hast, einerseits haben dich oft dann Menschen nach 2, 3 Monaten reflektiert, wow, das kannst du jetzt schon oder machst du wieder. Gibt es eine Erinnerung an irgendeinen Moment, wo du sagst, da habe ich irgendwie gespürt in dem Moment, ich konnte doch das wieder machen? Oder in dem Augenblick quasi einen Fortschritt selbst gemerkt oder gespürt hast?
Jein. Der größte Fortschritt, den ich gespürt habe, muss ich sagen, war vor 1,5 Monaten, 2 Monaten ungefähr. Ich mache keine Therapie, ich mache überhaupt nichts, was irgendwelche, weder mit Ärzten, null, also da gibt es genug Geschichten auch dazu dann, aber ich mache seit 3 Jahren die Tanztherapie, therapeutisches Tanzen. Und das war was, das ist die absolut beste Therapie, die mir passieren hat können. Und das Lustige, das wird aber auch nicht gesagt. Auf die bin ich per Zufall drauf gekommen, weil das ist eine Therapieform, die von der Krankenkasse nicht unterstützt wird. Und ich weiß noch, ich muss ja unterschreiben dann mit der SVA oder SVS jetzt, muss man unterschreiben, so eigene Verträge, wie das Jahresprogramm ausschaut, Reha, das und dort und das, das muss man machen. Und am Anfang halt speziell. Und da haben sie mir 6 Wochen stationäre Ambulanz, stationäre Reha verschrieben. Ja, hilft ja nichts, muss machen. Habe ich auch gemacht. Nur, ich habe schon, die erste hat 4 Wochen gedauert und ich habe schon gemerkt, in der Reha, sicher, hilft es da. Am Anfang brauchst du das, keine Frage. Du musst gehen lernen, du musst die Technik vom Gehen lernen. Da helfen sie da schon. Aber es waren sehr viele Therapien, die mich außergewöhnlich überfordert haben. Und du kannst aber nicht nein sagen, geht nicht. Weil das ist dann Abbruch oder ja, du musst es machen. Und ich war nach 2 Wochen, war ich meistens in jeder Reha schon so fertig, dass ich mich eigentlich nur mehr hingeschleppt habe zu jeder weiteren. Und nach der 3. oder 4. habe ich dann gesagt, ja, es hat keinen Sinn, eine 6-wöchige Reha, die hat Unsummen gekostet. Also Unsummen, die hat gekostet, ich glaube 12.000, 13.000 Euro hat die gekostet, das muss man sich vorstellen. Ja. Und hat mir aber im Endeffekt, weil aufgrund der Dauer, ich habe das nicht umsetzen können. Ich habe für jeden Gedankengang, also ich muss ja alles andenken, üben müssen. Ja. Da hilft es mir nichts, wenn ich am nächsten Tag die nächste Übung bekomme. Ich muss einmal das auch nicht lernen, ja. Weil das hat keinen Sinn gehabt. Ich habe es mir nicht gemerkt. Und das war halt, die Tanztherapie hat mir da, also, weil wir wieder auf das von vorhin, ich habe seit 6 Jahren, denke ich, ich möchte nur 10 Minuten haben und 10 Minuten ohne nachdenken zu müssen über jede kleinste Bewegung. Ich habe am Anfang jeden Muskel andenken müssen. Wenn ich gewusst habe, ich stehe auf, ich habe jeden Muskel überlegen müssen, wie stehst du denn auf? Und beim Gehen, ich muss teilweise heute noch Fuß vor, ich muss sehr konzentriert oft gehen. Und 10 Minuten möchte ich einfach einmal nur haben. Das kann man sich gar nicht vorstellen, weil das ist ein Bewegungsablauf, den jeder automatisch macht. Und mir ist aber die komplette Automatik verloren gegangen. Ich habe keine Automatik in mir. Und vor 2 Monaten haben wir eben wieder, das war sogar in Einzeltherapie, das machen wir in Gruppentherapie, aber auch in Einzelsitzungen. Und da haben wir Einzeltherapie gehabt und die war, ich bin da im Vorfeld schon sehr schwer hinkommen. Ich habe gemerkt, Zug fahren, das tut mir nicht gut heute und so, und war unsicher und alles. Und es ist immer von Leuten, ich muss immer hinfahren. Und ja, aber die Therapie, das ist für mich einfach das Beste, was es überhaupt gibt. Also dafür würde ich fast alles liegen lassen. Und dann machen wir das dort, mache ich mit ihr und das war dort dann, sie leitet das natürlich, sieht anhand der Bewegung, wie geht es mir, wo hakelt es oder, und kann da sehr gut Einfluss nehmen dann auch. Und das war das erste Mal, dass ich gehe aus dort und wie immer halt vorsichtig beim Obi gehen, weil ich weiß, die Stufen bergab und so. Und dann gehe ich über den Platz um mich. Boah, denke ich mir, was ist denn jetzt los? Ich gehe auf einmal so unbeschwert. Das hat ungefähr eine halbe Stunde angehalten. Ich bin zum Zug gegangen, bin vorher noch durch den Park in von Leuten gegangen und denke mir, weil ich probieren habe, wir sind ja am Schauen. Auf einmal ist das Schauen, es war auf einmal, ich habe gewusst, wow, es hat 6 Jahre gedauert, aber wenn das jetzt, es ist dann natürlich wieder anders geworden, aber es war zum ersten Mal möglich. Und allein das hat mir jetzt die Bestätigung gebracht, dass ich das 6 Jahre nicht umsonst so viel getan habe.
Du hast für meine Rückschläge jetzt keine gegeben? Also wo du sagst, das konnte ich gestern noch oder letzte Woche ging das noch? Oder gab es Momente, wo du sagst, das war schon mal besser?
Nein, das ist eigentlich von mir aus, man kann Millimeterarbeit. Das war jeden Tag ein halber Millimeter, also nicht spürbar, aber es hat keinen Rückschlag gegeben. Es war heuer im Februar, habe ich einen Nierenstein gehabt und der hat mir eine Woche ziemlich beschäftigt, nämlich von den Schmerzen her. Und das hat mich extrem zurückgeworfen in allem. Also da liegst du im Bett, das ist eins, man sagt ja, den Nierenstein, das sind eine der schlimmsten Schmerzen überhaupt, die es gibt. Und da windest dich und ich habe dort nichts tun können. Und weil mein Gehen, ich gehe zwar sehr viel, bin viel gegangen, aber man ist auch sehr schnell am Limit. Und das war halt schon ein Rückschlag. Ich habe halt immer gedacht, okay, ich kann viel tun, aber ich darf ja nicht drüber gehen, weil ich darf mir keine Verletzung erlauben, ich darf mir keine Grippe oder irgendwas. Ein, zwei Wochen liegen müssen, wirft mich Monate zurück.
In dieser Zeit, du hast jetzt von 6 Jahren gesprochen einmal, was hat dir in der Zeit Kraft gegeben? Gab es irgendwas, was dir speziell Kraft und Energie gegeben hat in der Zeit?
Ja, also die Natur ist einmal um und auf gewesen. Und ist es heute noch. Das war 6 Jahre lang. Ich bin im Krankenhaus gelegen und es war im LKH Graz, und da habe ich ausgeschaut können, meinen Kopf wenden und habe ausgesehen, und gegenüber ist der Ruckelberg, so die Abhänge, die so, da war eine große Wiesen so oben mit Obstbäumen, und die habe ich mir angeschaut. Und das hat mir zum Beispiel enorm Kraft gegeben, aber ich wollte es so gerne erreichen einmal, ich wollte raus. Ja. Ich habe das gesehen im Schnee, ich habe es gesehen im Sommer. Wir haben damals, das war 2016, wir haben einen unheimlichen heißen Sommer gehabt, ich habe 38 Grad haben sie im Zimmer gemessen, wir haben keine Klimaanlage dort im Spital gehabt. Regen, Sturm, ich habe das gesehen und ich habe nicht einmal die Hand, ich habe nicht so weit aus, dass ich irgendwie einen Regentropfen angreifen hätte können. Und die Natur hat dann unglaublichen, ja, das war meine Kraftbringer eigentlich.
Für mich das Spannende ist, ich habe dich ja, wir haben uns circa vor 10 Jahren kennengelernt. Dann haben wir uns irgendwie so aus den Augen verloren. Dann habe ich irgendwann auf Facebook gesehen, okay, schön auf und gesagt, scheiße, was passiert, Krankenhaus, Abszess, Wahnsinn, der arme Jörg, wie geht's weiter? Dann wieder ein paar Jahre aus den Augen verloren und denke mir, Facebook, der geht den Jakobsweg? Ich konnte es nicht zuordnen. Und wie kam dann bei dir nach all dem die Entscheidung, oder wann kam die Entscheidung, so ein Projekt in Angriff zu nehmen? Nach all den Jahren, nach der Arbeit um jeden Millimeter, dann über 1000 Kilometer plötzlich zu gehen. Wie kam das?
Das ist eine ganz eigene Geschichte. Der Jakobsweg ist schon 30 Jahre in meinen Gedanken. Damals hat der Paulo Coelho das Buch geschrieben, der Jakobsweg. Da haben wir ihn kennengelernt und haben gedacht, das wäre ein interessanter Weg. Aber das war vor 30 Jahren, da hat es noch keine richtige Infrastruktur gegeben, da war noch sehr schwierig. Und ich habe Sport gemacht, das mache ich später, das kann man im Alter machen oder wann immer. Ist dann immer wieder gekommen dazwischen, der Jakobsweg, jetzt muss ich Radrennen fahren, jetzt muss ich dort das tun, jetzt muss ich arbeiten, ist halt nie geworden. Und das war 2016, 3 Monate vor dem Hirnabszess, ruft mich da ein Freund an, ist ein Moderator auch, der Alexander Rüdiger, und sagt, wir müssten einmal am Jakobsweg was machen. Machen wir was. He? Du als Videojournalist bist gewohnt, dass du alles allein tragen kannst, und machen wir was. Und dann haben wir ausgemacht, ja, eigentlich habe ich mich ein bisschen eingelesen auch, und ja, dann haben wir schon gesagt, April, Mai, das wäre eine gute Zeit für uns, da sind noch nicht so viele Leute, da fahren wir runter. Fahren wir 14 Tage, ist wurscht, in einem Teilbereich und einfach diese Geschichten am Weg. Ja, super, ja, passt. Und der Jakobsweg war dann immer irgendwie im Hinterkopf drinnen. Das war immer so all die Jahre dann, also das Training, ich bin ja 2,5 Jahre bin ich dann am Jakobsweg gefahren, das war dann so im Hinterkopf drin, ich will zum Jakobsweg. Und weil mein größtes Ding war, ich will ja wieder gehen lernen, und wo kann ich das besser wie am Jakobsweg? Da musst du gehen. Ja. Und ja.
Die Strecke ist wie lang?
Ich bin den Camino Frances gegangen. Der ist von den Pyrenäen bis nach Santiago 800 Kilometer, und dann kann man nochmal 100 Kilometer weitergehen bis ans Ende der Welt, quasi nach Finisterre.
Und du gingst den Jakobsweg dann wie viele Jahre nach der Operation?
Wie viel Zeit dazwischen? Naja, das ist 2,5 Jahre später bin ich gegangen. Da ist, das war
nur aber 2,5 Jahre später?
2,5 Jahre später. Allerdings, ich habe damals ungefähr 5 Kilometer gehen können. Mit Pausen, mit vielen Pausen. Aber das war so, und zwar, dort ist die Beziehung in die Brüche gegangen. Sie hat es nicht mehr ausgehalten, das Ganze. Wie ich vom Spital heimgekommen bin, hat sich jeder gefreut, aber im Endeffekt hat meine Lebensgefährtin, wir haben zwei Kinder, und sie hat ein drittes Kind heimgekriegt. Ich habe nichts können, weder kochen noch irgendwas. Ja? Ich war ja von der bisschen über eine halbe Stunde am Tag, von dem bin ich aus dem Krankenhaus rausgekommen, eine halbe Stunde habe ich am Tag was tun können. Den Rest habe ich nur im Bett verbracht, liegend. Ich habe eigentlich auf einmal von heute auf morgen dann gerade daheim gehabt und habe mir gedacht, wurscht, jetzt fährst du zum Jakobsweg, wurscht, wie es da geht und was ist, irgendwie kommst du schon hin. Ich bin da 3 Wochen vorher mit einem Bus gefahren und zwar habe ich mir gedacht, ich muss irgendwie einmal wieder lernen, Bus fahren. Nun gar nicht so auf den Jakobsweg denkt oder einen Monat was vorher. Und wollte zu einem Therapeuten nach Stallhofen fahren. Und es war sehr schwierig für mich, einen Bus überhaupt das alles zu managen. Und habe mir gedacht, ja, das passt aber eh zum Lernen. Und steige natürlich in den falschen Bus ein, frage den Buschauffeur aber nur, ich muss nach Stallhofen, ist das der richtige Bus? Und der hat blöderweise gerade Zeitung gelesen, ja, und winkt mich durch, ich sitze drin und fahre. Und dann sind wir bis gerade Wein gefahren. Der Chauffeur, ich sitze hinten drin, auf einmal dürfte ein Chauffeur kommen sein, was ich ihm gefragt habe. Auf jeden Fall, wo wollen Sie hin? Bleibt er zurück? Ja, nach Stallhofen. Da sind Sie falsch. Das ist irgendwie falsch. Wie falsch, wenn Sie sagen, ja, steht auf. Also das war wirklich für mich zum Beispiel ein prägendes Erlebnis, weil ich ja von der Wahrnehmung her noch sehr beschränkt war. Und packt er mich, also führt mich aus dem Bus aus, vor dem Bus, schauen Sie auf, wie da. Sag ich, wohin? Steht oben Stivol. Ja, Stivol steht oben. Und? Steht da Stallhofen? Sag ich, nein, da steht Stivol. Ja, ich fahre nicht nach Stallhofen. Ja, sag ich, wenn Sie es mir sagen. Ja, nein, da sind Sie falsch, da fahren Sie am besten wieder zurück und in einen anderen Bus. Steigt ein in den Bus und weg war er. Ich stehe in Gradwein, absolut nicht in der Lage, irgendwie, das war schon ein sehr prägendes Erlebnis für mich, dass ich da eigentlich bei sowas Einfachen so gescheitert bin. Aber das war jetzt erst recht. Und ja, ich bin dann 3 Wochen oder einen Monat später, wo ich sage, okay, bin mit dem Bus gefahren nach Saint-Jean-Pierre-del-Port, nach Frankreich, und habe mir gedacht, ja, da brauche ich nur 2-mal umsteigen und dann bin ich, reicht, passt. Das werde ich schon hinkriegen irgendwie. Bin runtergefahren und habe gewusst, okay, wurscht wie lange ich brauche, ist ja egal, ich muss gar nicht ankommen, ich gehe einfach mal los. Ja. Und ich bin dann sogar bis Astorga gekommen, das sind über 500 Kilometer.
500 Kilometer bis gegangen?
Ja, aber habe für das natürlich 1,5 Monate gebraucht. Normalerweise gehst du den ganzen bis Santiago, gehst 30 Tage im Schnitt. Ja. Und habe dort 1,5 Monate einmal bis Astorga gebraucht. Und ich habe nämlich unterwegs einen Anruf gekriegt, ja, die Reha fängt an am 24. Juli. Oh, habe ich gedacht, boah, am 24. Juli habe ich geschaut, ja, weiß nicht, ob es ausgeht, aber werde ich nicht hinkommen. Aber ist wurscht. Dann bin ich in Astorga, dann habe ich überlegt, dort hätte ich sicher auch noch einmal das Monat gebraucht, weil da geht es dann über die Berge und da habe ich gewusst, ich brauche länger. Hilft nichts, ich muss heimfahren. Bin ich heimgefahren. Habe die Reha gemacht, 6 Wochen, ich war so am Sand. Die 6 Wochen haben mich so gefordert, dass ich fix und fertig war. Aber ich bin 3 Tage später im Bus gesessen und wieder nach Astorga gefahren und habe den Jakobsweg fertig gemacht. Weil ich gesehen habe, in den 1,5 Monaten ist 10-mal mehr passiert, wie auf jeder Reha oder sonst wo. Das war einfach, die anderen Pilger, am Anfang haben sie mich nicht gekannt, haben nicht gewusst. Ich habe immer am Boden schauen müssen, weil ich muss meine Füße sehen, wo sie hinsteigen. Ja? Damals war es halt wirklich so, ich habe wirklich schauen müssen, wie es geht. Das ist wie das vorstellbar zu machen, ein komplett dunkler, komplett finster, und du musst im komplett Finstern eine Treppen runtersteigen, ohne dass du weißt, wo sie anfängt und wo sie aufhört. Ja, im komplett Finstern. Und so geht es mir aber auch bei Tageslicht. Ich muss sehen, wo ich, wenn ich es nicht sehe, dann...
Immer noch, heute auch noch.
Ein bisschen abgeschwächt. Ich habe durch das viele Gehen natürlich schon eine gewisse, ich kann gar nicht sagen Automatik, aber eine Gewöhnung, dass ich weiß, wann, wo, wie. Ja? Aber in schwierigeren Gelände, wo ich steigen muss, oder dort muss ich wirklich schauen, wo ich hinsteige. Da kann ich auch nicht reden. Ich habe ja monatelang reden lernen, während dem Gehen reden lernen müssen. Ich habe mit niemandem, wenn ich auch schauen, ich habe stehen bleiben müssen, dann habe ich schauen können oder mich mit jemandem unterhalten. Und dann wieder runterschauen und dann habe ich weitergehen können. Und das war ja lustig am Jakobsweg. Die Pilger haben in den ersten paar Tagen, man geht ja eigentlich so von Herberge zu Herberge und trifft irgendwie immer so, man bewegt sich so im einmal dem, das bewegt sich so vorwärts. Die kennen Sehnen vom Sehen halt zumindest. Und ich bin immer gegangen und habe immer am Boden geschaut. Und die anderen Pilger haben immer gedacht, okay, der will nichts zu tun haben mit uns, der will nicht drehen, der will nichts, der will Ruhe haben. Dabei wollte ich nicht Ruhe haben, ich habe schauen müssen, wo ich hinsteige. Ja? Und nach ein paar Tagen kommst du halt mit einem oder anderen ins Gespräch. Oder dann haben die halt erfahren, das ist dann so ein Camino-Rundfunk. Auf einmal spricht sie das herum, ah, du bist der, okay und so. Die wissen das dann schon. Und die haben mir dann wirklich ganz toll geholfen. Wurscht, ob es in den Herbergen war, ich habe ja auf kein oberes Bett, ich habe ja unmöglich für mich aufzusteigen. Ich habe immer ein unteres bekommen. Und sie haben mir dann halt über verschiedenes, so haben sie mir geholfen halt. Überhaupt bestellen, was bestellen am Anfang, das war ja schon schwierig für mich. Und das war ganz toll, da ist man auf einmal eingebettet in so ein, wie soll man sagen, du bist eingebettet, wo du weißt, du hast eine Hilfe, die verstehen das vor allem, weil das Pilgervolk, das ist was Eigenes gewesen und darum hat man das Pilgern so viel gebracht.
Also heißt, du bist dann quasi begonnen, dann die Reha und dann wieder runter und dann quasi bis zum Schluss gegangen?
Ja, genau. Ich bin dann gleich 3 Tage nach der Reha, bin ich schon wieder im Bus gesessen. Habe ich nicht vor und hinschauen können, ich war so fertig davon. Aber ich habe gewusst, ich bleibe zumindest ein paar Tage dann in Astorga, habe ich gedacht. Und habe mir gedacht, ich werde mich dort erholen, bis ich wieder halt zumindest ein bisschen gehen kann. Und das Lustige war dann, ich habe gleich am ersten Tag in Astorga, ich habe gewusst, ich will nicht in Astorga bleiben, weil ich mich sehr schwer in Städten dann. Ich gehe zumindest bis zur ersten Herberge. Und gehe los und lerne da eine kennen, eine Kanadierin. Und das war eine lustige Geschichte. Die hat einen Brustkrebs gehabt, eine Chemotherapie, recht schwer. Und das hat alles ziemlich lang gedauert. Und sie hat gewusst, wenn der Arzt zu ihr sagt, ja, also sie werden entlassen, sie sind als geheilt entlassen, dort hat sie gewusst, sie fährt zum Jakobsweg. Und sie hat es so gemacht. Am Tag danach hat sie den Flug gebucht, ist von Amerika rübergeflogen und hat den Jakobsweg gemacht. Und war jetzt ein paar Jahre später, wie ich sie getroffen habe, sie hat ein Buch über das geschrieben und hat den Jakobsweg nochmal in Erinnerung an das damals nochmal machen wollen. Und ja, war ein ganz toller Input auch von ihr und so, hat mir sehr viel geholfen.
Als du angekommen bist am Ende des Jakobswegs, was hast du da an Gedanken und Emotionen verspürt?
Gar nichts. Das war auch für mich sehr interessant zum Sehen. Das war auch sehr prägend, dass ich da eigentlich, weil ich mich natürlich gefragt habe, wieso spüre ich nichts, wieso habe ich keine Emotionen, wieso habe ich keine Gefühle. Ja? Ich habe auch nicht weinen oder irgendwas können. Ja? Und ich habe mich damals, das war ja gerade das 2018-Jahr, wo ich mich zum ersten Mal so ein bisschen auch mit der Krankheit selber so im Internet beschäftigen habe können, immer mehr halt. Und dadurch, dass das am Thalamus gesessen ist, das Hirnabzess, hat es auch meine Gefühlswelt komplett ausgeschalten. Es hat nur gegeben 100% oder 0%. Ja? Und es ist natürlich besser 0% als wie 100. Ja? Weil mit 100 kommst du überhaupt nicht klar. Und darum habe ich irgendwie gelernt, Gefühle komplett abzuschalten. Es hat keine gegeben für mich. Auch jetzt noch. Ich tue mir noch sehr schwer. Wir üben und üben schon seit Jahren jetzt mit dem therapeutischen Tanzen wieder Emotionen und Gefühle zu lernen. Und das war schon sehr interessant, wie da draußen dann vor allem Santiago war gar nicht so für mich der richtige Zielpunkt, sondern Finisterre. Santiago ist eine Stadt, da ist zu viel los für mich. Es war schön dort am Platz zu sitzen und da ist die Kathedrale und so, aber ich bin dann nur durchgegangen eigentlich. Aber ich bin dann am Meer gesessen. Das war schön von der Landschaft und aber es hat irgendwie Gefühle haben gefällt, Emotionen. Das war schon interessant.
Gibt es aus all dieser Zeit, aus all diesen Jahren, dieser millimeterweisen Arbeit und auch dann den Erfolgen und auch dann deinen Leistungen, also Leistungen später Jakobsweg, den du öfter gegangen bist inzwischen, schon mehrmals?
Ja, ich bin 5-mal am großen Jakobsweg gegangen.
Gibt es eine wichtigste Erkenntnis aus dieser Zeit für dich?
Erkenntnis, ja. Also ich glaube, die größte Erkenntnis aus dem Ganzen war, du musst auf dein Herz hören. Weil das Herz war ja abgeschnitten. Wie Gefühle und alles. Und ich war ja eigentlich zwei Personen. Das war ja der Körper und der Geist. Ich habe gelebt im Körper und ich habe im Geist gelebt. Und man muss sich das so vorstellen, ich habe zum Beispiel, ich habe 2017 begonnen dann zum Schreiben, den Blog, habe mich sehr schwer getan, weil ich von mir gesehen habe, ich bringe aus dem, in Gedanken ist alles da. Dann setze ich mich hin, es geht nicht raus, weder in Wort noch in Schrift. Ja, das ist, ich bin im Moment an einem Buch zu schreiben, aber ich muss wirklich jeden Tag ein paar Zeilen, es geht nicht mehr so raus, obwohl das Buch, das ist im Prinzip fertig, im Kopf ist es fertig und es geht nicht raus, ganz langsam. Jetzt geht es ein bisschen rein. Und das ist sehr schwierig, mit dem umzugehen. Weil das war im Spital so, was ich sagen wollte, war im Gehirn oder in Gedanken. Gell? Völlig klar. Aber ich habe geredet und dann ist irgendwas rausgekommen. Ich habe das aber selber nicht registriert. Ja? Ich hab irgendwas plappert. Ja? In Gedanken, die haben mich angeschaut. Ich habe nicht gewusst, wieso. Okay. Okay.
Und was meinst du damit, hör auf dein Herz? Was meint die Erkenntnis war für dich, quasi aufs Herz zu hören?
Wie hast du das dann gemeint? Die Erkenntnis aufs Herz zu hören, der Verstand, der sagt dir gleich einmal was und glaubt immer alles zu wissen. Und man verlernt eigentlich sein Herz zum Vertrauen. Nämlich wirklich den ersten Impuls zu vertrauen. Und egal was, das kann, soll ich den Kaffee jetzt trinken oder nicht, wenn das Herz sagt, ja, dann trinken. Und man soll einfach wieder lernen, mehr dem Herz zu vertrauen. Und das ist halt auch unsere Gesellschaft allgemein. Also das ist auch das Wichtigste, was ich meinen Kindern jetzt weitergeben möchte oder wollte, nach dem Hirnprozess. Lern auf dein Herz zu hören und hinterfrag nicht mit dem Verstand zu viele Sachen, sondern hör wirklich, was du willst und tu's. Wurscht, was wer sagt. Ich bin zum Jakobsweg gefahren, jeder hat gesagt, du kannst nicht, ich bin trotzdem gefahren. Und das war die beste Entscheidung von meinem Leben.
Gibt es aus deiner Sicht so einen wichtigsten konkreten Tipp für Menschen, die jetzt gesundheitliche Herausforderungen, egal welche Art, gibt es so viele auch gravierende Herausforderungen mit ernsthaft Bedrohung, so einen konkreten Tipp, den du Menschen, die auch irgendwo mit irgendwas kämpfen, unter Anführungszeichen, denen geben könntest?
Als erstes einmal nie aufgeben. Ich habe sicher nicht, wenn ich die Prozentzahlen anschaue, dass ich sage, ich habe vielleicht ein paar Prozent Überlebenschancen gekriegt und wahrscheinlich 90% der schafft es nicht. Aber nie aufgeben. Ah, das ist auch ganz, auch wenn keine Fortschritte erkenntlich sind. Weil die meisten geben ja auf, wenn es schwer wird. Ja, die machen vielleicht zum Beispiel, ist jetzt ganz profan oder einfach, irgendein Yoga zum Beispiel. Ja, das kann am Anfang unheimlich anstrengend sein und man versteht vielleicht sogar gar nicht, was da überhaupt, ja, wie das funktionieren soll. Und weil es halt eine Woche, machen sie halt einen Kurs oder was, und das ist halt anstrengend. Ach, das ist nichts für mich, das ist viel zu anstrengend. Ja? Und so gibt es aber viele Dinge im Leben. Wenn man das Herz befragt hat, ist das das Richtige für mich? Dranbleiben. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Wäre ich nicht dranbleiben, dann wäre nichts geworden draus. Und gerade meine Situation, ich habe mit einem Arzt einmal geredet, der... Krankenschwester, Entschuldigung, was? Das war am Jakobsweg sogar. Die war, sie ist eine Griechin. Komme ich zum Reden mit ihr, sage sie, ja, sie ist Krankenschwester, sie arbeitet aber in London und sie arbeitet auf einer Hirntumorstation. Und ich wäre nach London schon lange eingeladen, das war 2020, knapp vor der Pandemie. Und weil die ganzen Professoren und alle, die haben sowas noch nie gehört, dass nach einem, weil die hat verstanden, was bei mir genau war. Hirnabszesse haben viele, aber gibt es ja in allen Variationen. Aber die hat verstanden, was bei mir passiert ist. Und ich soll unbedingt nach London kommen. Die ganze Station, jeder Patient kennt mich dort. Sie hat jeden Schritt sollte von, um zu motivieren, hey, tut's weiter, tut's was. Und das ist, glaube ich, ganz das Wichtigste. Man muss was tun, selber tun. Nicht Doktor, mach mich gesund, Doktor, mach mich gesund oder der, mach mich gesund, sondern die Gesundheit ist in uns drinnen. Der Doktor kann mir helfen vielleicht, aber ich muss, wie das Herz.
Du hast mit dem Jakobsweg wahrscheinlich etwas geschafft, was die viele Ärzte eben ein paar Jahre vorher für unmöglich empfunden hätten. Was sind deine nächsten Vorhaben? Gibt es nächste Projekte, die du in Angriff nehmen möchtest jetzt auf dem Weg der Genesung oder auch sportlicher Natur?
Ja, natürlich habe ich ganz ferne Gedanken, dies und jenes. Es handelt sich natürlich in erster Linie mal, ich habe einmal gesehen, ich kann ja nichts mehr. Ich kann mich nicht konzentrieren, ich kann weder einen Film schneiden, ich war ja in Filmproduktion, ich kann keine Kamera halten, ich habe ja Muskelschwäche. Man sieht es mir nicht an, das ist ja auch ein Punkt, man sieht mir überhaupt nicht an, was eigentlich nicht geht. Ja? Und arbeiten ist unmöglich im Moment, es geht nicht. Das Einzige, was ich kann im Moment, ist gehen. Und das Wichtige, glaube ich, im Leben ist es auch immer wieder, einen Sinn zu finden. Weil wenn ich meinen Sinn verloren habe, und nicht weiß mehr für was, dann schaut es nicht gut aus. Und das Gehen ist was, was mir Sinn gibt. Ich bin am glücklichsten, wenn ich draußen in der Natur bin. Ich gehe jeden Tag. Ja. Das ist einfach, das gibt mir Sinn im Moment. Das Gehen. Nämlich das Gehen, da erlebe ich meine Glücksgefühle, da erlebe ich eigentlich alles dadurch. Und das gibt mir so viel, das gibt mir eben so viel Sinn, dass ich sage, ich gehe. Und deswegen sind auch Zukunftsprojekte eigentlich hauptsächlich aufs Gehen bezogen. Aber das, ich sehe es gar nicht, wie soll ich sagen, früher habe ich, ja, ich fahre nach Alaska, ich mache das Rennen im Winter, wow, sicher toll, oder fahre die Krokodil-Trophy, da habe ich auch Ziele gehabt und so. auf die Art habe ich keine Ziele mehr. Ja. Aber jeder Tag ist neu. Jeden Tag, ich wache jeden Tag auf und das ist ein absolut neuer Tag. Wurscht, was im Umfeld ist, ob ich am Jakobsweg bin oder ob ich daheim bin, ich muss jeden Tag schauen, dass ich jede Sekunde das Beste für mich mache, dass ich glücklich bin. Und nämlich, ich habe mich natürlich am Anfang habe ich mich schon, wie gesagt, in Gedanken ist es sehr viel gegangen. Man hat es nicht rausgebracht. In Gedanken habe ich mir dann schon manchmal gefragt, hat das einen Sinn, dass ich überhaupt nicht weiterlebe? Weil ich bin ja nur deswegen am Leben, weil die moderne Medizin aufgrund der Antibiotika mir das Überleben gebracht hat. Sonst wäre Hirnabszess 100% tödlich. Ja? Und ich habe mir gesagt, ich habe erst meinen Sinn finden müssen. Ich bin da gesessen und habe, was ist mein Sinn? Was kann der Sinn sein von dem, dass ich das überlebe, wo ich sterben hätte sollen? Und ja, werden wir sehen.
Das heißt, das Gehen ist für dich zum Sinn geworden derzeit?
Für mich ist derzeit das Gehen der Sinn im Leben, ja, genau. Bewegen. Ich habe mich ja lange gefragt, wie ich im Rollstuhl gesessen bin, nur am Anfang. Für mich war immer das Schlimmste eigentlich im Rollstuhl zu enden. Und ich habe wirklich eine tiefe Verneigung vor allen, denen das passiert ist. Damals, 2016, ist der Lukas Müller gestürzt beim Skispringen mit Querschnittslähmung im Kompletter. Und wie ich dann wieder so 2 Jahre später ungefähr, ist er mir irgendwie wieder wo eben die Geschichte über den Weg gelaufen. Und aber ist er eigentlich querschnittsgelähmt und hat halt aber gelernt, wieder zu stehen. Ja, hat Schritte sogar, macht er mittlerweile schon. Und das war schon ein ziemlicher Antrieb, wo ich gesehen habe, der war halt auch Sportler. Ja? Der denkt anders irgendwie, wie viele andere. Oder vielleicht auch, dass man sagen kann, okay, der denkt ähnlich wie ich. Und das hat mir schon sehr und auch dann einen Antrieb gegeben, weiterzutun.
Jetzt hast du uns sehr viel erzählt über eine außergewöhnliche Geschichte, über einen außergewöhnlichen Weg. Über die letzten Jahre, letzten Monate viele Erzählungen. Wenn in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Jörg Grasser, was hat ihn ausgezeichnet? Was sollte man antworten?
Ja, er hat nie aufgegeben, er ist dran geblieben und hat schlussendlich ist er seinem Herzen gefolgt.